Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio.
Bei uns sind die Spitzenkandidaten der 7 aussichtsreichsten Parteien im langen Interview. Eine spannende Stunde wünschen Jan Kummer und
Uta Deko. Neue Woche, nächste Runde. 3 Interviews finden Sie bereits im Netz auf mdrsachsen.de. Dort ist auch das Wahlkonzept veröffentlicht, wo Sie transparent nachlesen können, wie wir hier berichten.
Zu Gast im Studio ist heute Petra Köpping, die Spitzenkandidatin der SPD. Hallo.
Schönen guten Tag.
Und das sei auch schon an dieser Stelle erwähnt, weil heute Abend im MDR-Fernsehen 20.15 Uhr alle Spitzenkandidaten in der MDR-Wahlarena auftreten, haben wir das Interview aufgezeichnet.
Genau, am selben Tag, vormittags, und damit nochmal hallo Frau Köpping, und zum Warmreden und Vorstellen starten wir auch bei Ihnen mit einer kleinen Fragerunde.
10 Fragen, 10 Antworten.
Also 10 kurze Antworten.
Und da geht's los, Alter und Wohnort.
Mit 66 Jahren fängt das Leben an, sagt man so schön. Das ist mein Alter. Und ich wohne in Grimma im Ortsteil Höfgen. Ich glaube, der ist ja deutschlandweit bekannt.
Erlernter Beruf?
Ich bin Diplom-Staats- und Rechtswissenschaftlerin, habe das zu DDR-Zeiten studiert in Potsdam-Babelsberg.
Wann haben Sie zuletzt jenseits des politischen Mandats gearbeitet und als was?
Ich habe in den Jahren 1990 bis 1994 als Außendienstberaterin der Deutschen Angestelltenkrankenkasse gearbeitet, weil ich mir damals vorgenommen hatte, nicht mehr politisch tätig zu sein.
Und danach waren Sie Landrätin?
Danach war ich Bürgermeisterin in der Gemeinde Großpösna. Dann war ich Landrätin im Landkreis Leipziger Land, übrigens die einzige und bis heute leider erste SPD-Landrätin, auch kein Landrat gab es, was ich sehr bedauere.
So, da passt jetzt ganz gut dran. Was fasziniert Sie an der Politik?
Dass man tatsächlich die Probleme der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen kann, um sie gemeinsam umzusetzen. Da geht es nicht um Einzelprobleme, sondern da geht es um Strategien für die Region, für die Gemeinde und natürlich auch fürs Land.
Wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben?
Mein Ehemann.
Ihre größte Macke?
Ich bin ein bisschen übergenau, penibel. Was Ordnung und Sauberkeit betrifft, Sie können jederzeit meinen Schreibtisch auch im Büro angucken, der ist immer aufgeräumt.
Ihre größte Stärke?
Vielleicht mit den Menschen zu kommunizieren und das Positive in den Menschen zu sehen.
Wobei entspannen Sie am besten?
Mit meiner Familie. Ich habe 3 Kinder, 7 Enkel, 2 Katzen. Dabei entspanne ich am meisten.
Was war Ihr letzter großer Glücksmoment?
Ich glaube, der letzte Geburtstag eines Enkelkindes vor einer Woche, wo ich nach einem wahlkampfstressigen Tag noch schnell hingefahren bin. Und wenn ich Kinder sehe, die dort feiern und die spielen und die optimistisch sind, das ist der größte Glücksmoment, den ich habe.
Und welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ich habe zuletzt gelesen tatsächlich das Buch von Steffen Mau, Triggerpunkte. Noch nicht das ganz neue, aber Triggerpunkte, weil da ganz viele Anregungen und auch Informationen über politisches Handeln stehen.
Wir konnten dieser Tage lesen in den überregionalen Zeitungen vor allen Dingen, dass die SPD-Kollegen in Brandenburg, die ja sich auch im Wahlkampf befinden, nach Sachsen wählen, in diesem Jahr eigentlich auf Wahlkampfhilfe aus Berlin verzichten. Sie machen das ganz anders. Bundeskanzler Scholz ist morgen schon wieder in Dresden, war auch schon im Wahlkampf da, ebenso Gesundheitsminister Lauterbach, Verteidigungsminister Pistorius, SPD-Chefs. Sie alle waren hier und haben mit ihnen gemeinsam Wahlkampf gemacht. Ist die Ampel nicht gerade eher eine Belastung für Sie im Wahlkampf?
Ja, genau deswegen hole ich sie eigentlich her, damit wir Dinge, die in Berlin beschlossen werden, hinterfragen können, erklären können. Ich nehme mal Karl Lauterbach, der ja mit mir in Chemnitz gewesen ist. Da war es so, dass für die Krankenhausreform vorgesehen war, dass große Maximalversorger wie ein kommunales Krankenhaus in Chemnitz bisher eben nicht Kooperationsvereinbarungen abschließen können mit anderen Krankenhäusern. Der Besuch hat erreicht, dass er das im Gesetzestext ändern wird. Das heißt, kommunale Krankenhäuser werden gleichgestellt, universitären Einrichtungen können Kooperationen abschließen. Deswegen mache ich das, damit man sieht, wie wir arbeiten, was wir leisten, was wir bringen. Und das ist ein Erfolg, der dort zu verzeichnen ist. Es ist ein erster und nicht der einzige. Und deswegen hole ich auch Bundespolitiker hierher, um ihre Politik zu erklären.
Aber die Ampel bietet gerade kein Bild ab, dass der SPD Rückenwind gibt. Das unterschreiben Sie? Ja, Sie nicken.
Ich denke ja. Also auf jeden Fall ist es wichtig oder schwierig, wenn man die Streitereien hört, die Auseinandersetzungen hört. Ich bin jetzt erstmal froh, dass der Haushalt nun beschlossen ist. Wir kennen das alles. Auf der einen Seite sage ich immer natürlich, wenn es drei Koalitionspartner gibt, dann haben die auch unterschiedliche politische Ansichten. Das ist immer ein Problem. Das ist einer mehr als nur zwei. Und insofern muss man sich eben wirklich auseinandersetzen. Wichtig ist, dass man sich einigt und dass man diese Auseinandersetzung oder die Unterschiede innerhalb einer Koalition klärt und eben nicht so sehr nach außen, wie wir es manchmal erleben.
Sagen Sie auch Herrn Scholz, wenn er morgen wieder da ist?
Ich sage das jedem im Bund, nicht nur Herrn Scholz. Wir sind ja mit vielen Menschen zusammen und sagen auch, was die Menschen umtreibt und dass ihnen das nicht gefällt.
Sie sind ja als Ministerin hier in Sachsen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig. Wenn Sie da jetzt auf die Zeit schauen und wie Sie den Wahlkampf erleben, ist da was besser geworden oder schlechter im Vergleich zu vor 5 Jahren?
Wenn ich ehrlich bin, erlebe ich, dass die Gesellschaft tatsächlich geteilt ist, weil ich glaube, dass viele Menschen, die uns vielleicht auch im Wahlstand viele Dinge sagen könnten, da nicht hinkommen. Das ist meine Wahrnehmung, weil die Stimmung an den Wahlständen ist positiv, die ist sehr optimistisch, Menschen warten auf mich. Ich hatte neulich einen Besuch in Bischofswerda, da hat es geregnet, wirklich in Strömen, wo ich fast eine Wette abgeschlossen habe, heute kommt niemand. Und dann standen die Menschen mit Regenschirmen und habe gewartet. Das fand ich sehr, sehr positiv aus. Es waren eben Menschen, die persönliche Probleme hatten, die mich fragen wollten, wie sie damit umgehen können. Es war zum Beispiel ein älterer Herr, der hat in Bischofswerda den Tanztee vermisst, um mal so ein Beispiel zu nennen. Ich finde diese Begegnung außerordentlich wertvoll und toll. Aber ich glaube eben auch, dass Menschen, die mit der Politik abgeschlossen haben, nicht da sind. Und das ist das, was mich traurig macht.
Also erleben Sie, dass die Menschen, die mit der Politik abgeschlossen haben, nicht da sind? Erleben Sie trotzdem, dass es eigentlich zwei bundespolitische Themen sind, die den Wahlkampf dominieren, Ukraine und Migration, wie unser Eindruck ist?
Ganz ehrlich, Migration erlebe ich nicht. Das ist für die Menschen nicht das ganz große Thema an den Wahlständen, auch an den Wahlveranstaltungen nicht. Was das Thema Krieg und Frieden betrifft, das treibt sie sehr um. Ich hatte einen älteren Herrn bei einer Seniorenveranstaltung, der gesagt hat, ja, Frau Köpping, das ist alles ganz toll, was Sie da in Sachsen machen. Aber wenn das keinen Frieden gibt, dann ist das alles nichts wert, um mal so eine globale Einschätzung zu machen. Und ich muss dann immer wieder erklären, dass wir gerade um die Landespolitik reden, dass wir für den Landtag angetreten sind, dass wir im Land Veränderungen schaffen wollen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das Thema Frieden doch die Themen dominiert, ja.
Wie finden Sie es dann, dass gerade dieser wegweisende Beschluss zum Thema US-amerikanische Waffen in Deutschland zu stationieren, als Antwort auf Waffen, die in Kaliningrad stationiert wurden, jetzt so quasi nebenbei verkündet wurde?
Ich finde, dass das stark diskutiert werden muss und deswegen freue ich mich, dass es also wirklich auch nochmal Besuche in Sachsen geben wird, weil ich finde, das muss man den Menschen erklären. Das muss man genau sagen, warum und weshalb man was macht. Wenn ich mal zurückblicke in die 80er Jahre, da gab es auch eine starke NATO und danach gab es eben die Abrüstungsbeschlüsse, die dazu geführt haben, dass wir bis heute Frieden hatten. Und diesen Zusammenhang herzustellen und darüber zu reden, das halte ich für außerordentlich wichtig und deswegen kann sowas nicht nebenbei passieren.
Aber Sie finden es grundsätzlich richtig?
Ich glaube, dass wir wehrhaft sein müssen. Das ist keine schöne Entwicklung. Ich glaube, niemanden gibt es, der das gut findet, dass wir Geld für die Bundeswehr ausgeben müssen, für Waffen ausgeben müssen, für den Krieg ausgeben müssen, in der Ukraine, die sich verteidigen. Aber es ist halt notwendig. Es gibt keine Gesprächsbereitschaft von Putin. Und wenn jemand auf sein Plakat schreibt, legt die Waffen nieder, dann sage ich, Putin legt die Waffen nieder, um das nochmal ganz deutlich zu sagen. Und deswegen stehen wir an der Seite der Ukraine. Sie wollen Freiheit, sie wollen Demokratie. Und hier geht es auch um Europa.
Sie haben auf einem Forum der Zeitungen Kritik formuliert an Verteidigungsminister Pistorius. Sie würden lieber von wehrtüchtig sprechen und fänden die Wortwahl kriegstüchtig nicht gut. Ist das nicht am Ende irgendwo doch dasselbe?
Na, ich habe keine Kritik geübt. Ich habe nur gesagt, dass ich die Wortwahl schwierig finde, weil es natürlich die Menschen noch mehr verunsichert. Das war eigentlich der Hintergrund dafür. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde von Wehrtüchtigkeit sprechen und nicht von Kriegstüchtigkeit.
Kommen wir zu dem anderen bundespolitischen Thema, das die Menschen, zumindest wenn wir in Umfragen nachfragen, trotzdem umtreibt. Das ist das Thema Migration. Auch das wollen wir kurz ansprechen. Der Kanzler hatte ja angekündigt, dass er dort eine harte Linie fahren will. Wir erleben jetzt Abschiebungen, ob es Abschiebungen nach Syrien, Afghanistan geben soll. Der Ministerpräsident hat sich klar geäußert aus der Koalition. Wo stehen Sie da?
Ja, ich glaube, dass Nancy Faeser da eine ganze Menge auf den Weg gebracht hat, was vorher nicht möglich war, dass die Europäische Union eine ganze Menge Beschlüsse gefasst hat, die vorher nicht da waren. Das müssen wir deutlich sagen. Und ganz klar müssen wir bei der Umsetzung von Asylbewerberanträgen, wo es übrigens über 40 verschiedene Formen gibt, müssen wir ganz klar nach Recht und Gesetz arbeiten, dass die Menschen, die wirklich Hilfe und Unterstützung brauchen, auch hier bleiben können. Und die Menschen, die das eben nicht nach dem Asylrecht erhalten können, müssen auch zurückgeführt werden. Das ist wichtig, damit wir die Menschlichkeit beim Durchführen von Asylverfahren behalten können. Und deswegen sind die Wege, die Nancy Faeser eingeschlagen hat, die richtigen. Und einen Satz will ich schon an der Stelle nochmal sagen. Und wer hier ist, das ist diese Möglichkeit, die wir ja haben als Länder. Wer hier ist und arbeitet, der sollte auch hier bleiben können.
Mhm. Trotzdem nochmal die Nachfrage. In Ihrem Wahlprogramm steht, wer kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat, muss das Land verlassen, wenn das tatsächlich möglich und humanitär zumutbar ist. Das klingt für mich jetzt aber sehr gummihaft.
Nö, ist eine ganz klare Ansage. Es gibt immer Gründe, das kann ein gesundheitlicher Grund sein, wenn Menschen schwer krank sind oder ähnliches, dass sie nicht abgeschoben sein können. Die gibt es und insofern muss man diese Ausnahmeregelung möglich machen. Aber es geht vom Grundsatz her, wer abzuschieben ist, muss auch abgeschoben werden.
Sie haben die andere Seite der Medaille jetzt benannt. Alle reden über Arbeitskräftemangel. Es ist ja nicht mal mehr nur ein Fachkräftemangel. Sie haben gesagt, Menschen, die hier arbeiten, sollen das eben auch können, sollen da bleiben können. Jetzt sind Sie ja Integrationsministerin in Sachsen. Und wenn wir draußen unterwegs sind, wenn ich mit Leuten aus der Wirtschaft rede, dann beklagen eigentlich alle, dass das trotz allem zu langsam geht, dass schneller integriert werden muss, dass Menschen schneller in Arbeit kommen müssen, dass sie schneller ihren Teil zur Gesellschaft beitragen sollen. Das steht auch im SPD-Programm, aber es ist Ihr Fachbereich. Warum geht das trotzdem nicht so schnell, wie sich die Wirtschaft beispielsweise wünschen würde, die ja immer noch über bürokratische Hürden klagt?
Ja, man muss immer unterscheiden, was mein Fachbereich ist. Integration heißt Sprachkurse, Integration heißt Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Die Verfahren selber, die führe ich eben nicht durch. Und das ist die Teilung, die leider da ist, die mir auch nicht gut gefällt, weil wir dadurch viele Dinge nicht beeinflussen können. Trotzdem haben wir in Sachsen eine ganze Reihe von Gremien, das CEFAS und Ähnliches geschaffen, die sich genau um die Integration von Menschen, die Voraussetzungen geschaffen haben, dass sie arbeiten können, auch in Arbeit kommen. Das passiert auch immer besser. Ich sage mal eine Zahl aus dem Jahr 2015, sind von den Geflüchteten, die damals gekommen sind, da haben viele Sachsen verlassen, das will ich nicht verhehlen, aber die da geblieben sind, haben 72% mittlerweile eine sozialversicherungspflichtige Arbeit. Also Integration ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und das haben die Menschen, die 2015 gekommen sind, zu 72% eben auch geschafft. Bei den ukrainischen Geflüchteten, die jetzt 2 Jahre da sind, die also erstmal einen Sprachkurs gemacht haben, was ja viele kritisiert haben, können doch gleich arbeiten gehen, die gibt es auch diese Arbeiten, wo man das sofort kann, sind mittlerweile 29% in Arbeit. Das ist bundesweit auch ein Spitzenwert, um das noch so ein bisschen einzuordnen. Und trotzdem brauchen wir gerade bei der Anerkennung von Berufen ein viel schnelleres Herangehen. Und deswegen hat Sachsen auch eine Bundesratsinitiative mitgezeichnet, wo es um die schnellere Eingliederung und Anerkennung von Berufsabschlüssen geht. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Frage, ob das im medizinischen Bereich ist. Wir haben eine Menge Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Pflegerinnen und Pfleger, aber auch Ärztinnen und Ärzte, wo die Anerkennung einfach zu lange dauert. Da müssen wir besser werden, da müssen wir schneller werden.
Das hören wir jetzt von allen. Wenn Sie auf Ursachenforschung gehen, woran, Sie sagen, Sie sind nicht dafür zuständig, an wem, woran liegt es aus Ihrer Sicht, wo muss sich was ändern und könnte das Sachsen überhaupt allein?
Also wir können auf jeden Fall eine Menge dazu beitragen. Gerade wenn es um die Berufsanerkennung von medizinischen Fachkräften geht, dann sind die Ärztekammern in der Pflicht. Und da kenne ich durchaus Bundesländer, die da schneller sind. Das heißt, wir können da schneller sein. Und deswegen reden wir auch immer mit den Ärztekammern zu diesen Verfahren. Ich kann aber auch nicht ganz ausblenden, dass es natürlich um die Beibehaltung einer guten Qualität, gerade in der medizinischen Versorgung geht. Und dieses Abwägen, dieses Ausloten, das halte ich für wichtig. Und da müssen wir nachbessern, keine Frage.
Es geht um Sachsen in diesem Wahlkampf und auch in diesem Gespräch. Und da gibt es ein Plakat, darauf ein Schnappschuss von Ihnen mit dem MP Kretschmer. Hinter dem Erfolg dieses Mannes steckt eine starke Frau, die es kann, steht da drauf. Dann gibt es auf allen Wahlkampfpostern noch diesen gelben Kreis. Darauf steht stabile Regierung nur mit uns. Wollen Sie dem Kretschmer-Effekt in diesem Fall vorbeugen, der ja das letzte Mal auch ein paar Wählerstimmen gekostet hat?
Naja, es denkt ja mal an der eine oder andere, wenn er die CDU wählt, dann geht das schon in Ordnung. Wenn man sich aber auch die Umfragewerte anschaut, dann sieht man, dass es eben nicht reichen wird, nur für die CDU alleine. Und ganz klar, Ministerpräsident hat sich zur Koalition geäußert und die wenigste Kritik hat er, glaube ich, an der Zusammenarbeit mit uns. Und deswegen, Ministerpräsident agiert nicht alleine in Sachsen. Wir haben ein Kabinett, wir haben viele Ministerinnen und Minister und das stört mich manchmal so ein bisschen, dass es so als wie aussieht, dass es eben ganz alleine gemacht wird, sondern wir haben ganz viele Entscheidungen, die Fachminister mittragen, die Fachminister vorbereiten und die wir dann gemeinsam beschließen. Und deswegen war mir es einfach wichtig zu sagen, nee, das machen wir gemeinsam. Und da er offensichtlich an uns eine gute Zusammenarbeit wertschätzt, habe ich dieses Plakat gemacht, weil wir auch eine gute Zusammenarbeit in vielen Fragen haben. Und wenn wir uns auseinandersetzen zu inhaltlichen Themen, versuchen wir das innerhalb der Koalition zu machen. Das heißt in den Kabinettssitzungen, in den Beratungen, die sonst noch stattfinden, in den Ausschüssen, um nach außen zu signalisieren, wie wir vorgehen wollen.
Also doch so eine Art Zweitstimmenkampagne.
Weiß ich nicht, ob man das Zweitstimmenkampagne nennt, aber ich möchte einfach, dass die Menschen wissen, dass es nicht alleine für die CDU reicht. Und deswegen braucht es einen Partner. Und der wären wir gerne, auch für die Zukunft. Weil wir so viel begonnen haben, wo wir noch nicht fertig sind. Ist ja auch immer wieder eine Frage der Wählerinnen und Wähler. Na, das hätte doch alles längst machen können. Natürlich haben wir dafür gesorgt, dass es mehr Lehrer gibt, aber sie reichen noch nicht. Natürlich haben wir dafür gesorgt und kein anderer, dass es Schulsozialarbeit in Sachsen verbindlich an den Oberschulen gibt. Aber wir wollen sie eben überall haben. Und genau das, diesen Zwischenschritt, den wir jetzt erreicht haben, den wollen wir weiterführen und deswegen braucht es uns.
Nach der AfD hat ja jetzt nun auch mit dem BSW noch eine Partei, die sehr populistisch agiert, der SPD den Rang in Sachsen abgelaufen, zumindest wenn wir auf die Wahlumfragen schauen, gerade eben auch in ihrer einstigen Kernzielgruppe, wenn wir jetzt die letzten Wählerwanderschaften oder die letzten Wählerwanderungen bei der Europawahl zum Beispiel anschauen. Versprechen die populistischen Parteien den Menschen das, was eigentlich sie mal von der Arbeiterpartei SPD erwartet haben, die SPD ja lange war oder lange gesagt hat, wir sind die Arbeiterpartei?
Na, ich will erstmal sagen, dass wir in Sachsen eine besondere Situation haben, weil wir 4 populistische Parteien haben. 4. Das ist einmal die AfD, und brauchen wir nicht drüber reden. Das ist aber eben auch BSW mit dem Slogan Frieden. Den können wir in Sachsen in der Landesregierung nicht herbeiführen. Das ist für mich wirklich eine Wählertäuschung. Wir haben gleichzeitig die Freien Wähler, die nicht ausschließen, mit wem sie zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der AfD. Und wir haben nicht zuletzt natürlich auch die Freien Sachsen, die ich auch nicht unterschätze, die eine große Rolle vor allen Dingen in den digitalen Medien spielen. Und das ist eine Situation, die außerordentlich schwierig ist, der zu begegnen. Und beim BSW muss ich ganz deutlich sagen, wenn ich dann in die inhaltlichen Diskussionen gehe, und jetzt sind wir ja mehr oder weniger schon in Wahlforen gewesen, haben unterschiedliche Partner erlebt. Und auf der einen Seite, wenn ich mit der einen Vorsitzenden beim DGB bin, also bei den Gewerkschaften, und dort gesagt wird, selbstverständlich wollen wir ein Vergabegesetz und das brauchen wir und das ist wichtig und das ist notwendig. Wir wollen den Mindestlohn und wir wollen all diese Dinge, die eigentlich die SPD auch will, und dann gleichzeitig parallel bei der Handwerkskammer eine Veranstaltung mit dem anderen Co-Vorsitzenden stattfindet, der sagt, wir wollen kein Vergabegesetz, wir wollen keinen Mindestlohn, wir wollen die Wirtschaft stärken. Dann weiß ich nicht, was das soll. Dann ist das für mich wirklich keine transparente Politik, die dort gemacht werden soll. Bis dahin, dass Frau Zimmermann gar keinen eigenen Wahlkreis hat. Das hat mich total verblüfft, als Spitzenkandidatin keinen Wahlkreis zu haben. Das ist für mich nicht ehrlich und aufrichtig. Ein letzter Satz dazu, mit einer Plakatierung zu werben, wo eine Kandidatin drauf ist, die gar nicht hier antritt. Sarah Wagenknecht, die aus dem Saarland regiert. Das brauchen wir nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich hoffe, dass das die Menschen auch sehen.
Müssen wir jetzt an der Stelle vielleicht die Frage doch gleich nachschieben. Das war jetzt sehr kritisch gegenüber dem BSW. Wenn wir uns die Umfragezahlen ansehen, könnte es ja trotzdem darauf hinauslaufen, dass es bei CDU, BSW die SPD eventuell bräuchte, um eine Koalition in Sachsen zu machen. Gibt es da ein Ja, ein Nein, ein Schauen wir mal?
Also ich glaube, schauen wir mal, es gibt kein Ausschließen. Das tun wir für die AfD. Das ist eine rechtsextreme Partei. Der Landesverband ist eingeordnet durch den Verfassungsschutz, übrigens genauso wie die Freien Sachsen, als rechtsextrem eingeschätzt worden, was der BSW gar nicht so wusste. Hat mich auch verblüfft. Die haben von einem Verdachtsfall gesprochen. Also da gibt es einen Unterschied zwischen dem BSW und der AfD. Und deswegen schaue ich mir genau an, was jetzt in Wahlkämpfen passiert. Aber die Forderung, die Sarah Wagenknecht aufgemacht hat, dass man nämlich zum Beispiel die Ukraine nicht mehr unterstützen soll, die teile ich nicht. Und wenn das die Voraussetzung ist für eine Koalition, wird es schwer.
Frau Zimmermann hat bei uns gesagt, die Spitzenkandidatin des BSW, das müssen wir hier einfügen, dass sie die AfD als rechtsextremistisch sieht und deshalb auch mit ihr nicht zusammengeht, aber Sie sagen jetzt, Sie haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Also sie hat ja bei den Gewerkschaften von der AfD gesprochen, wir müssen da mal reden, und hat das nicht gewusst. Also an der Stelle hat sie es einfach anders formuliert. Vielleicht war es ein Fehler, ich weiß es nicht.
Aber bevor wir jetzt zu viel über andere reden, kommen wir mal zurück zur SPD. Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowski, der sich mit dem Thema Populismus auch beschäftigt, sagt, diese Situation der SPD im Moment läge unter anderem auch an der Akademisierung der Partei, die zu einer kulturellen Entfremdung geführt habe. Es habe nichts damit zu tun, ob die SPD den Mindestlohn fordert oder nicht, sondern eher damit, dass man sich von der SPD nicht mehr so vertreten fühle, wie im Sinne, die sind wie wir oder die sind von uns.
Ja, da wüsste ich nicht, wer das bei anderen Parteien dann tun sollte. Ich sag's mal so rum. Aber ich glaube schon, dass dieses, dass wir uns um viele Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, kümmern, manchmal den Eindruck vermittelt, dass man sich nicht um das Hauptklientel, nämlich die Arbeiterschaft, kümmert, was nicht stimmt. Das will ich auch nochmal deutlich sagen. Alleine wenn wir den Mindestlohn nehmen, der ja immer hart diskutiert wird, auch bei der Wirtschaft. Ich mache ja diese Foren auch bei Wirtschaft und Ähnlichem. Da sehen wir, dass diese Diskussion seit 10 Jahren geführt wird. Seit 10 Jahren gibt es nämlich den Mindestlohn. Und dass dort immer wieder gesagt wird, wenn der eingeführt wird, dann geht die Wirtschaft in die Knie, das übersteht man nicht. Ich habe eine andere Wahrnehmung. Nämlich die Wahrnehmung, erstens, dass es 20% der Menschen davon profitiert haben, dass es diesen Mindestlohn gibt. Das ist eine relativ große Zahl eben auch in Sachsen. Und dass das dann zur Wirkung hat, dass die Menschen, wenn sie ins Alter kommen, das erleben wir gerade anhand des demografischen Wandels, dass die Menschen dann, wenn sie aus ihrer Arbeit heraus sind, und gestern hatte ich wieder solche Gespräche in Döbeln auf dem Markt, wo wir Menschen sagen, ich habe ABM gemacht, ich habe im Billiglohn, ich habe im 1-Euro-Job gearbeitet, und dann haben die jetzt eine Rente von 800 Euro. Und das können wir nicht fortsetzen, weil das wiederum die Belastung, und das sagen ja andere Parteien, dass die Sozialbelastungen so hoch sind, das sind sie. Die brauchen nämlich Wohngeld, die brauchen Zuschüsse für Energie, die brauchen Zuschüsse, um den Alltag zu bewältigen. Das sind genau diese Folgen einer Billiglohnstrategie, die wir in Sachsen jahrelang gefahren haben. Und die Auswirkungen haben wir jetzt. Und das, obwohl wir im Jahr 2030 das älteste Bundesland in ganz Deutschland sein werden. Und deswegen können wir das nicht fortsetzen. Ich habe auch lange überlegt, ob wir das Thema 15 Euro Mindestlohn nochmal auf die Wahlplakate nehmen. Aber um dem vorzubeugen, was hier perspektivisch passiert, und ich nehme es niemandem übel, der 30 Jahre ist, nicht an seine Rente denkt, habe ich, glaube ich, auch nicht in dem Alter. Aber das, was wir jetzt erleben, ist die Strategie der letzten 34 Jahre. Und deswegen warne ich davor und sage, nein, wir brauchen Mindestlöhne, wir brauchen Tariflöhne. Auch da sind wir die letzten bundesweit, die wenigsten Tariflöhne haben. Und das ist eine Entwicklung, die ist ungesund. Wenn ich dann heute früh noch den Bundesbeauftragten für Ostdeutschland höre, der sagt, dass seit 23 wieder mehr Menschen die ostdeutschen Bundesländer verlassen, und zwar junge Menschen, und Menschen mit Migrationshintergrund, dann kann ich nur sagen, wenn wir dem nicht entgegenstehen, werden wir in Sachsen keine gute Zukunft haben. Und das will ich verhindern. Wir wollen eine gute Zukunft haben, zumal die Menschen, die da sind, so viel aufgebaut haben in den letzten 34 Jahren. Das ist wirklich der Verdienst der Menschen, die hier leben, und das dürfen wir uns nicht kaputtreden lassen.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben die 15 Euro Mindestlohn plakatiert. Es hat immer Kritik an den Mindestlöhnen, auch aus der Wirtschaft herausgegeben. Ich habe jetzt auch Handwerker erlebt, die gesagt haben, na toll, die SPD will es wieder durchdrücken. Eigentlich entscheidet ja darüber, eine Ausnahme hat es mal gegeben, eigentlich entscheidet darüber eine zuständige Kommission. Soll jetzt wieder die Politik entscheiden oder ist es doch Aufgabe der Kommission, in der ja die Tarifpartner entscheiden gemeinsam?
Naja, ich glaube, dass die Diskussion in der Kommission, ich bin sehr für die Kommission, um das ausdrücklich zu sagen, aber geführt werden muss, was das für Folgen hat. Und wir erleben die gerade. Alle reden, dass wir ein Sozialsystem hätten, was wir uns nicht mehr leisten können. Wir suchen aber nicht nach den Ursachen, warum es denn so ist. Und eine der Ursachen ist in Ostdeutschland ganz klar, wir haben ja immer noch den Abstand zwischen Ost- und Westlöhnen von ca. 700 Euro, um das nochmal deutlich zu sagen. Und genau das ist der Grund, warum die Menschen zum Beispiel in Inflation so schnell reagieren müssen, weil die Menschen in Ostdeutschland, wenn die eine Energierechnung nach der Inflation bekommen von 700 oder 1000 Euro, dann können die nicht diese Rechnung zahlen. In Westdeutschland, wo ich einfach eine kleine Rücklage hätte mir ansparen können oder Ähnliches, da ärgere ich mich auch, aber ich kann sie bezahlen. Und das ist der Unterschied zwischen Ost und West. Und deswegen muss diese Lohnmauer weg. Deswegen brauchen wir ordentliche Löhne, um dann wirklich in der Zukunft diese Soziallasten zu bezahlen. Und dazu noch mal ein letzten Wort, was Sozialleistungen betrifft. Ich höre immer wieder, wir müssen Sozialleistungen kürzen, wir sind zu teuer in Sozialleistungen. Ich höre aber von niemandem, wo denn? Wollen wir das bei der Jugendpauschale tun? Wollen wir das bei Menschen mit Behinderung tun, die jetzt die Möglichkeit haben, ein eigenbestimmtes Wohnen für sich zu organisieren? Wollen wir das bei den alten Menschen tun? Ich habe noch niemanden gehört, der mir sagt, wo. Soll ich in der Schulsozialarbeit
kürzen? Aber ganz viele, die das Bürgergeld, das ja auf Druck der SPD eingeführt wurde, kritisiert haben, dann ist daran wieder rumgeändert worden. War das der falsche Weg?
Glaube ich nicht. Also bei dem Bürgergeld, ich muss so rum anfangen. Erst hat man ja wahnsinnig kritisiert Hartz IV. Wann löst sich die SPD von dem Thema Hartz IV? Das war ja eine große Runde in jedem Wahlkampf, den ich jetzt schon mitgemacht habe. Jetzt haben wir gesagt, wir haben ein Bürgergeld, wo die Bürger die Möglichkeit haben, und das betrifft im Übrigen viele alleinstehende Frauen, also alleinerziehende Frauen, so rum muss ich sagen, die vielleicht keine Ausbildung machen konnten, weil sie eben ihre Kinder erzogen haben. Die können jetzt in Ausbildung geschickt werden durch das Bürgergeld, durch die Neufassung dieser Möglichkeit der Qualifikation. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen nicht nur einfach einen Job vermittelt bekommen, wo sie nach einem halben Jahr sagen müssen, schaffe ich nicht, wieder zurückgehen zum Arbeitsamt, um dann den nächsten Job vermittelt zu bekommen. Das kann keine Perspektive sein. Wir sehen übrigens, dass das auch wirkt. Mehr Frauen, die alleinerziehend sind, beginnen mit Qualifikation, machen eine Qualifikation und haben dann einen Job, wo sie eben keine Aufstockerin zum Beispiel sind. Und da muss ich nochmal wirklich zurückkommen. Im Jahr 2005, als ich Landrätin war, ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 25%. 25%. Und in dieser Zeit haben wir uns nicht beschwert, dass Menschen, die nicht in Arbeit gekommen sind, Unterstützung bekommen. Heute bei 6,6% in Sachsen aktuell machen wir das zum großen Thema der Wirtschaftlichkeit auf. Ich bin dafür, und das hat Hubertus Heil auch geändert, dass Menschen, die nicht arbeiten wollen, dass die sanktioniert werden. Das wird auch getan. Das hat sich auch nicht geändert gegenüber den Hartz-IV-Maßnahmen. Er hat es nochmal leicht nachgeschärft, dass man dort wirklich das Gefühl nicht haben muss, dass jemand sagt, ich habe keine Lust zum Arbeiten und mache jetzt eher auf blau. Das hat er geändert. Aber die Menschen, die sich qualifizieren sollen und die tatsächlich dann eine Perspektive auf Dauer für sich finden, da ist das Bürgergeld eine gute Sache. Und insofern stehe ich dazu und sage, das ist nicht das, was unsere Wirtschaft umwirft.
Das, was der Ministerpräsident sagt, eine Umkehr der Beweislast, wer Bürgergeld haben will, soll beweisen, dass er es braucht.
Das muss er ja schon. Das muss er ja schon. Also derjenige, der einen Antrag stellt auf Bürgergeld, das kriegt man nicht einfach aufs Konto überwiesen, weil man sich meldet und sagt, ich bin morgen arbeitslos, ich brauche jetzt Geld. Sondern er muss ja schon Anträge ausfüllen, Formulare ausfüllen, wo er gearbeitet hat, wann er gearbeitet hat, welche Qualifikationen er mitbringt. Das ist schon demütigend genug. Weder der Ministerpräsident, ich im Übrigen auch nicht, mussten jemals solche Anträge ausfüllen. Fragen Sie mal die Menschen, die ausfüllen, was das für ein Gefühl für sie macht, wenn sie diese Anträge ausfüllen müssen. Und nochmal, mir geht's nicht um diejenigen, die arbeiten können. Bin ich genauso bei allen anderen dabei. Die müssen arbeiten gehen, die müssen vermittelt werden. Und wer das nicht will und sich großspurig dahinstellt, ich mag nicht, der muss auch sanktioniert werden. Aber bei allen anderen muss man ein Stück weit tiefer blicken. Und deswegen finde ich die Diskussion zwischen Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, diese auszuspielen, eine falsche.
Sie haben es vorhin selbst gesagt, wir haben eine andere Situation. Bei Hartz IV hatten wir tausende Menschen, die auf die Straße gegangen sind, gegen Hartz IV protestiert haben. Das hat der SPD geschadet, das hat die Linke zu Hochzahlen bei den Wahlen gebracht, zumindest hier in Sachsen. Jetzt erleben wir eine umgekehrte Diskussion, die wieder eine Gerechtigkeitsdiskussion ist, dass Leute das als ungerecht empfinden, wenn sie arbeiten und wenig übrig bleibt. Das ist etwas, das Sie schon lange aufgegriffen haben, dieses Gerechtigkeitsgefühl in Sachsen. Frau Esken war hier, hat dann jetzt auch nochmal drüber geredet, all das, was Sie jetzt auch gesagt haben, Tarifbindung ist zu niedrig, die Grundstimmung sei eben, es wird über unsere Köpfe hinweg regiert hier im Osten. Wenn wir uns jetzt anschauen, Sie waren eigentlich die Erste, die eine Streitschrift veröffentlicht hat, 2018, integriert doch erstmal uns. Lange bevor der Oschmann-Bestseller kam, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Honorieren das die Leute im Wahlkampf, dass sie das getan haben? Sehen Sie, werden Sie noch gesehen als die Kümmerin des Ostens? Nutzt Ihnen das jetzt etwas? Oder merken Sie, dass die Leute zwar über Oschmann geredet haben, an dem Grundgefühl sich nichts verändert hat, sondern schlimmer geworden ist und dieses Ganze darüber reden, wie gesagt, seit 2018 eigentlich nur die Wut verstärkt?
Also ich glaube, wenn man wirklich mal hingehört hat, ist, dass nach der Veröffentlichung meines Buches das erste Mal bei der Einigungs- oder bei der Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, tatsächlich die Bundeskanzlerin über Ostdeutschland geredet hat. Das hat vorher in keiner Rede eine Rolle gespielt. Und dazu kommt, dass wir ja mittlerweile eine Rentenangleichung, die ich zum Beispiel auch gefordert habe, in dem Buch passiert ist. Es gibt die Rentenangleichung Ost-West. Es gibt diesen Aufwuchs der Renten, die sich auch an den Löhnen orientiert. Das heißt, wenn die Lohnsteigerungen da sind, dass auch die Renten aufgebessert werden können. Ich glaube, dass es diese Varianten, diese Gerechtigkeitsfragen, dass dort eine Verbesserung dargestellt worden ist. Aber es bleibt natürlich, dass die Menschen während dieser Zeit nach 2018 eben sehr, sehr viele Krisen auch erlebt haben. Wir erinnern uns an die erste große Krise, die Finanzkrise. Wir erinnern uns an die große Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, die natürlich auch Herausforderung waren. Auch Chance, aber eben auch Herausforderung. Wir erinnern uns natürlich nicht zuletzt auch an die Corona-Zeit, die wirklich fürchterlich waren, wo die Menschen aufgeatmet haben, als es endlich vorbei war. Und dann kam dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Das heißt, die Menschen sind wirklich müde. Und das spüre ich, dass sie sagen, lasst uns doch mal unser Leben wirklich normal leben. Lasst uns doch mal keine Sorgen von früh bis abend zu haben. Und ich habe ja nicht umsonst vorhin diese Energierechnung genannt, diese Stromrechnung genannt, die einfach dann reinflattert und wo ich sage, ich bin schon am Limit mit meinem Einkommen und jetzt kommt so eine Rechnung, ich weiß nicht, wo ich die hernehmen soll. Und das ist ein Unterschied zwischen Ost und West. Und deswegen ist dieser Unterschied eben noch nicht beseitigt und dafür müssen wir uns stark machen. Wir Ostdeutsche haben so viel geschaffen. Ich will auch, dass man darauf ein Stück stolz ist, dass man sagt, Mensch, wir hatten eine Senioren erzählt, dass sie wirklich in vielen Jahren ABM putzen gewesen ist, einen Eurojobs gemacht hat, diese ganzen Fragen und die dann eben jetzt dasteht mit 800 Euro Rente. Und das ist einfach ein Ergebnis, wo sie das als Rentnerin, als Seniorin nicht mehr ändern kann. Das kann sie nicht mehr ändern. Das kann ich während dem Arbeitsleben ändern. Und noch so eine Krise, da habe ich das Gefühl, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie das nicht mehr schaffen können. Und das eine ist, dass natürlich geholfen wird auf allen Ebenen. Wir haben auch als Land sehr, sehr viel geholfen in den Krisen. Aber den Einzelnen betrifft das so unterschiedlich. Der eine macht sich Sorgen um diese Energierechnung, der andere hat ganz andere Probleme, nämlich gesundheitliche. Und das sind Fragen, wo ich einfach sage, das ist nicht geheilt und das macht die Menschen eben auch so müde und natürlich auch ein Stück weit verzweifelt.
Gesundheit ist ein gutes Stichwort, ein Punkt, den auch jeder in Sachsen unterschreibt aus Ihrem Fachbereich. Sie sind ja Gesundheitsministerin, ist der Satz, wir wollen alle Krankenhausstandorte erhalten. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach war mehrfach in Sachsen. Dabei liegen Sie mit ihm doch, was die Krankenhausreform angeht, so ein bisschen über Kreuz. Wie hilft das dann wiederum jetzt im Wahlkampf in Sachen Wählerstimmen?
Naja, das eine, was ich deutlich mache, ist, dass wir eine starke Stimme sind, um die Gesundheitsreform von Karl Lauterbach so umzuändern, dass sie wirklich die ostdeutschen Belange berücksichtigt. Das ist ein wichtiger Punkt für mich, weil wir in Sachsen schon Reform hinter uns haben. Das haben die Westdeutschen nicht. Wir haben nämlich in den 90er Jahren von ca. 133 Krankenhausstandorten heute 76 übrig behalten. Und deswegen ist es für uns nicht zu akzeptieren, dass weitere Krankenhausstandorte geschlossen werden. Aber was wir tun müssen, das ist, dass wir die Krankenhausstandorte nach den neuen medizinischen Herausforderungen umgestalten müssen. Es ist heute so, dass die Menschen nicht mehr wegen jeder Operation so lange im Krankenhaus liegen müssen, wie noch vor vielen Jahren. Und das ist eine gute Entwicklung, weil das was Gutes ist, dass man die Operation heute so machen kann, dass man eben nicht lange im Krankenhaus liegen muss. Aber auf der anderen Seite bedeutet es eben auch, dass die Krankenhäuser sich verändern müssen. Das heißt, dass wir auch Operationen, gerade in schweren Erkrankungen, ich nehme mal die Krebserkrankung, da ist ja die Diagnose schon schlimm genug, aber wenn ich dann an Krebs erkrankt bin, muss ich doch dorthin gehen können, wo die besten Diagnosemöglichkeiten für mich sind. Das sind die Krebszentren, die ganz andere Labore haben als ein kleines Krankenhaus und wo dort Fachärzte aus unterschiedlichsten Bereichen für mich die Behandlungsmöglichkeiten herstellen. Die Statistiken zeigen, dass ich dort eine bis zu 30% höhere Heilungs- oder Genesungschance habe, als wenn ich das nicht bekomme. Die Behandlung selber dann, die kann vor Ort stattfinden, in einem kleineren Krankenhaus. Aber die Diagnose, die muss in dem Krankenhaus stattfinden, wo die besten Voraussetzungen sind. Und das ist das, was wir mit unserer Reform gestalten wollen. Und da machen wir uns als ostdeutsche Bundesländer stark, dass diese ostdeutschen Belange, dass wir schon Reformen hatten, auf die neuen Belange eingesetzt werden. Und eines der Ergebnisse hatte ich zu Beginn gleich gesagt, dass eben auch ein kommunales Krankenhaus, das größte, was wir übrigens in Sachsen haben, in Chemnitz, eben auch diese Kooperation mit den anderen Krankenhäusern. Was macht ihr?
Und also was Chemnitz machen wir? Will eine Kooperation mit Südwestsachsen, die eigentlich schon verkündet wurde.
Ja, das habe ich schon vorher gemacht, allerdings mit eigenem Geld. Wir haben das selber gefördert als Pilotprojekt und jetzt wird es als Gesetz ins Gesetz aufgenommen. Und das ist ein Riesenfortschritt, den wir dort erreicht haben, weil damit das Chemnitzer Krankenhaus wirklich eine Anerkennung wie ein Universitätsklinikum hat.
Das heißt, an der Stelle gehen Sie mit Lautermacht mit. Krankenhäuser müssen sich spezialisieren. Das eine ist zuständig für orthopädische Spezialoperationen. Und was wird dann mit den kleineren Krankenhausstandorten, wenn Sie sagen, wir wollen alle 76 erhalten? Sie haben, das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, im Wahlkampf einen ordentlichen Shitstorm eingefahren mit Plakaten in Reichenbach. Ja. Eben mit dem Plakat die richtige für Krankenhäuser, wo in Reichenbach ja das Krankenhaus unter großen Schmerzen für die Bevölkerung geschlossen worden war. Das hat für viel Unmut gesorgt.
Ja, das hatte es und das war auch nicht klug. Das muss man einfach an der Stelle dazu sagen. Du weißt immer nicht, welches Plakat an welcher Stelle aufgehangen wird. Ich sag's mal so deutlich. Das war dort kein kluges Vorgehen. Ich sag auch dazu, ich habe einen Bürgerbrief geschrieben. Die Menschen sind nochmal informiert worden, weil das Gesundheitsministerium und auch ich natürlich keine Krankenhäuser schließt, sondern es macht immer der Träger oder Eigentümer. Und das ist eine andere Herangehensweise als das, was die Menschen dann suggerieren. Aber ich konnte diesem Krankenhaus, weil es so spät war, dass wir informiert worden sind.
War ein privates Klinikum.
Ja, konnte ich auch nicht mehr helfen. Wenn eine Insolvenz anzumelden ist, dann können wir nicht mehr eingreifen. Das ist in der Wirtschaft so. Das ist leider auch in der Medizin so. Für Reichenbach noch eine Information. Wir bauen ja daran, dass das medizinische Gesundheitsversorgungszentrum dort aufgebaut wird. Wir haben dort mehrere Möglichkeiten genannt. Bin da denjenigen, die dort aktiv sind, auch sehr dankbar, einschließlich der Kassenärztlichen Vereinigung, die dort eben auch die Niederlassungsgenehmigung erteilt hat. Das vielleicht dazu.
Passiert denn jetzt? Wir haben ja mehrere private Kliniken in Sachsen, die Linke, das BSW auch, die schreiben immer rein, sie wollen am liebsten rekommunalisieren. Wir erleben ja das Gegenteil. Ich glaube, in Döbeln oder Grimma ist es auch so, da hat der Kreistag gerade eigentlich das Gegenteil beschlossen, die wollen gern privatisieren. Wo stehen Sie da?
Also ich bin auch ein großer Verfechter der kommunalen Krankenhäuser. Allerdings, und das ist für private Träger genauso wie für kommunale, brauchen sie eine gute finanzielle Ausstattung. Ein Landkreis wie der Landkreis Leipzig macht das ja nicht, weil er keine Lust mehr hat, das Krankenhaus zu betreiben oder die Krankenhausstandorte zu betreiben, sondern er macht das, weil die finanzielle Situation so dramatisch ist. Und deswegen ist diese Reform ja so notwendig, weil sie die bisherige Finanzierung auf andere Füße stellt, dass man eben nicht fallabhängig ist. Und wenn Sie jetzt mal in die Krankenhäuser reinschauen, sehen Sie einfach, dass viel weniger Menschen in den Krankenhäusern sind als vorher, weil die medizinische Entwicklung so weit ist, dass man eben vieles auch ambulant behandeln kann. Aber gleichzeitig brauchen wir eine gute Basis für die Krankenhäuser, dass sie eben nicht von diesen Fällen abhängig sind. Und deswegen sollen bis zu 60% pauschal finanziert werden, was eine Grundfinanzierung für die Krankenhäuser sichert. Und deswegen nochmal brauchen wir die Reform. Wir müssen jetzt auswerten, dass wir eigene Planungshoheit behalten, dass wir als Sachsen sagen können, dort ist ein Krankenhaus, was für die Region sehr wichtig ist, das muss beibehalten werden und das entscheiden wir und nicht der Bund, der weit weg ist. Das ist so ein Konflikt, den wir dort haben und den wir klären müssen und wo wir noch ein Stück dran arbeiten müssen. So einen Punkt gibt es.
Also ansonsten, da hat er sich nicht erweichen lassen bei seinen bisherigen Besuchen.
Naja, die Landesgesundheitsminister haben 11 Punkte benannt, nach denen Verbesserungen für die Länder hergestellt werden müssen. Einer davon ist eben dieser eigene Entscheidung, welches Krankenhaus bleiben kann. Nehme ich jetzt mal Bayern, was ja oft als Vorbild hingestellt wird. Die haben viele Krankenhäuser, die überhaupt nicht mehr auskömmlich sind für die Zukunft. Das haben wir eben nicht mehr durch die Tatsache, dass wir schon mal eine Reform gemacht haben. Und an diesen 11 Punkten arbeiten wir, Landesgesundheitsminister. Und da ist noch nicht aller Tage Abend. Also meine Informationen sind, dass es durchaus noch Punkte geben wird, wo nachgelassen bzw. unseren Wünschen entsprochen wird, weil das keine Wünsche sind, die wir irgendwie gegen jemanden richten, sondern weil das Wünsche sind, die notwendig sind für die medizinische Versorgung.
Jetzt stelle ich mal eine Frage, die vielleicht ein geneigter Zuhörer an der Stelle auch hat. Karl Lauterbach ist von der SPD, Sie sind von der SPD. Wenn jemand den überzeugen kann, warum klappt das nicht? Es klingt doch eigentlich nach einem logischen Vorschlag, dass die Leute, die sich vor Ort auskennen, auch die Entscheidungshoheit haben.
Ja, weil manchmal der Bund denkt, wir geben Geld und wir entscheiden und da streiten wir uns. Nein, Krankenhäuser, wie sie betrieben werden, ist unsere Aufgabe. Der Bund gibt das Geld zur Betreibung, wir für die Investition, da müssen wir auch übrigens besser werden. Wir müssen noch mehr in die Krankenhäuser investieren. Wir haben jetzt im Jahr so im Schnitt 250.000 Euro, mal 240, mal 260 und brauchen aber 400. Und das ist eine Aufgabe, die habe ich mir wirklich mit dem Ministerpräsidenten auch gemeinsam gestellt. Das wollen wir im nächsten Doppelhaushalt einstellen, damit unsere Krankenhäuser sich auf diesen Zukunftsweg machen. Aber nur weil zwei Minister in der gleichen Partei sind, heißt das noch lange nicht, dass sie sich immer einig sind. Das kennen wir auch bei CDU-Ministern, das muss man ganz deutlich sagen. Und deswegen kämpfen wir auch, und da bin ich auch schonungslos, wenn was gut läuft, sage ich das gerne, auch in Richtung Berlin, aber ich sage es auch, wenn es nicht gut läuft. Und an der Stelle haben wir noch Hausaufgaben, Punkt.
Und jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, der Freistaat Sachsen sagt auch, wir geben Geld und kennen uns damit besser aus. Und die Kommunen beispielsweise klagen drüber und sagen, wir kriegen so viele Dinge vorgeschrieben vom Freistaat, dass wir gar keine Möglichkeiten mehr haben, selbst unser Leben hier vor Ort zu gestalten.
Genauso sehe ich das auch. Ich war ja viele Jahre lang Bürgermeisterin und Landrätin und weiß genau, was passiert, wenn der Freistaat Gelder vergibt. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich, eigentlich ein gutes Instrument, aber eben auch seit vielen Jahren nicht mehr angefasst worden. Es gibt mehr Pflichtaufgaben als in der Vergangenheit. Jedes Gesetz, was man verabschiedet, hat auch immer eine Folge auf die kommunale Ebene. Und genau diese Folge, das heißt, wer bestellt, der bezahlt auch, gilt fürs Land und gilt auch für den Bund, gilt für beide Ebenen.
Jetzt ist das, was das war, vor 5 Jahren schon nicht viel anders. Die Kommunen haben vor 5 Jahren schon genauso geklagt. Ist das diesmal für Sie eine rote Linie, wo Sie sagen, ich will mehr Freiheit für die Kommunen, ich will, Sie reden immer von einer anderen Kultur, die Misstrauenskultur muss weg. Ja. Ist das eine rote Linie für eine Koalitionsverhandlung?
Also ich glaube ja, dass die Kommunen sind für uns ein wichtiger Partner. Wenn der Bürgermeister, die Bürgermeisterin über die Landesregierung schimpft, vermittelt die das auch in ihrem Gemeinderat, in dem Stadtrat, in dem Kreistag, der Landrat in dem Fall. Und das strahlt natürlich aus auf die Bevölkerung, dass sie sagen, das Land macht nichts für uns, was ja so nicht stimmt. Und deswegen ist für mich wichtig, dass die kommunale Ebene, sowohl die Kommunen als auch der Kreis, eine auskömmliche Finanzierung haben. Der Landkreis Leipzig hat noch eine Freiwilligkeitsleistungsmöglichkeit von 1%. Das ist gar nichts. Da sitze ich dort als Kreisrat und kann ehrlich gesagt gar nichts beschließen, weil ich ja gar kein Geld für nichts habe. Und das muss sich ändern. Es muss geändert werden. Und jetzt rede ich nicht von nur mehr Geld, sondern ich rede auch davon, dass man Dinge verändern kann, verändern in der Form. Also allein in meinem Ministerium haben wir über 200 Millionen Fördermittel. Warum kann ich die nicht noch mehr kommunalisieren? Ich habe angefangen, im Bereich der Integration das zu pauschalieren und den Kommunen zu geben und zu sagen, entscheidet ihr. Und das kann ich in vielen anderen Bereichen auch. Nicht in allen Bereichen. Es gibt Landesaufgaben, die ich mit der Kommune koppeln kann. Aber ich kann den großen Bereich kommunalisieren. Das hat Martin Dulich im Wirtschaftsministerium mit dem Straßenbau getan und ich habe das in meinem Bereich mit den integrativen Maßnahmen getan. Und das sollten wir verstetigen. Da will ich noch nicht mal mehr Geld. Und das zweite Thema, was wir dort ansetzen, ist natürlich, dass wir ein Investprogramm brauchen, ein Paket brauchen vom Land, wo wir sagen, dieses Geld ist für Investitionen da, Schulen, Krankenhäuser, Wirtschaft, Straßenbau, wo wir sagen, das ist wichtig, damit wir das jetzt tun, damit der Berg an wirklich Investitionsstau nicht aufhört. Und diesen Sachsenplan, dieses Sachsenprogramm, das wollen wir einarbeiten in den Koalitionsvertrag, um die Kommunen besser zu stellen, nicht um uns besser zu stellen.
Ist bis jetzt ein Riesenstreitpunkt mit der CDU. Man wollte in der vergangenen Legislaturperiode die Verfassung ändern, um die harte sächsische Schuldenbremse zu verändern, dass man dort mehr Möglichkeiten hat. Sachsen zahlt in 8 Jahren die Corona-Hilfen, also die finanziert die Corona-Schulden zurück. Das machen andere Länder auch über einen langen Weg. Steht jetzt alles so in der Verfassung. Braucht man eine Zweidrittelmehrheit, dürfte nach der Wahl nicht einfacher werden als jetzt vor der Wahl, wo es an der CDU gescheitert ist. Und an der CDU scheitert bisher auch, wenn sie solche Dinge vorbringen, wie wir brauchen einen Investitionsplan, den wir beispielsweise darüber finanzieren, dass wir Geld statt in den Generationenfonds, also für die Pensionen zurücklegen, eben nehmen und arbeiten lassen und damit die Infrastruktur Schulden, sage ich jetzt mal, tilgen, indem wir nämlich die Infrastruktur auf Vordermann bringen, damit das dann späteren Generationen nicht auf die Füße fällt. Ich habe es jetzt mal so kurz verkürzt. Was macht Sie denn optimistisch, dass Sie das dann nach der Wahl mit der CDU durchkriegen, wo es vor der Wahl auch nicht ging?
Koalitionsvereinbarung. Das wird ein Thema sein, was wir im Koalitionsvertrag festbinden wollen. Weil ich glaube, nur darüber zu reden, und da haben Sie völlig recht, Sie sind gut informiert, auch wo wir das Geld hernehmen wollen, dass wir diese Koalitionsvereinbarung wirklich führen müssen und sowas festzurren müssen. Sonst streiten wir uns wieder 5 Jahre lang, wie wir es machen wollen und finden keine Lösung. Ich sag's mal so, ich war in den 90er Jahren Bürgermeisterin und in den 2000er Jahren Landrätin. Wenn wir damals so agiert hätten, wie wir das heute tun, hätten sich die Städte und Gemeinden nicht so entwickelt, wie wir heute sind. Natürlich habe ich in meiner Gemeinde Großpösner Kredite aufgenommen, um dort relativ schnell Gewerbegebiete zu erschließen, die Schule in Gang zu bringen, die Kitas aufzubauen. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte es keine Ansiedlung gegeben. Wir hätten nicht noch mehr Gewerbetreibende bekommen und wir hätten auch keine Ansiedlung von Menschen gefunden. Dass das erfolgt ist aufgrund der Kreditaufnahme, hat dazu geführt, dass ich diese Kredite sehr schnell zurückzahlen konnte. Investitionen zu kreditieren sind gute Kredite. Und genau da will ich wieder hin. Einer der Spitzenkandidaten in der Runde hat es ja Oberbürgermeister einer Stadt. Die haben einen Verschuldungsgrad von 200 Euro. Damit ist man stolz. Ich wäre da nicht stolz, wenn bei mir in der Stadt jede Menge Dinge auf der Straße liegen, wo nicht investiert wird. Und das ist der Unterschied, dass man mittlerweile Kreditierung bzw. Kreditaufnahme. Und Sachsen ist das zweitgeringst verschuldete Bundesland in ganz Deutschland. Die Kommunen übrigens auch. Das kann doch nicht unser Weg nach vorne sein, wenn alles auf der Straße liegen bleibt. Und deswegen ist das jetzt für mich eine Zeit zu investieren, wirklich den Menschen Zukunft zu geben, zu zeigen, dass wir was tun. Dann entsteht auch wieder Optimismus und Hoffnung.
Frau Köpping, Sie waren 5 Jahre jetzt Gesundheitsministerin in der Kenia-Koalition, noch dazu in der Corona-Zeit. Ja? Also nicht nur damals, aber vor allem da standen Sie im Kreuzfeuer nicht nur der Opposition, sondern auch vieler politischer Gegner. Wir erinnern uns an die Aufzüge vor Ihrem Privathaus. Sie haben Polizeischutz. Jetzt kam noch der Wirbel um die Fördermittel in Sachen Flüchtlingsintegration innerhalb Ihres Hauses dazu. Die AfD hat einen Untersuchungsausschuss dazu einrichten lassen und sehr wahrscheinlich kommt dann auch noch einer zur Aufarbeitung der Corona-Politik dazu. Das fordern ja AfD und BSW. Also das muss man ja wirklich wollen.
Was muss man wollen? Untersuchungsausschuss? Nein.
So ein Leben. Wir haben ja vorhin über Ihr Alter gesprochen, ich nenne sie jetzt nicht nochmal.
Sie haben gesagt, mit 66 Jahren fängt das Leben an.
Ja, aber
das eine ist, während der Corona-Zeit, das waren harte Jahre, die 2,5 Jahre, ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Und da überlegt man schon, ob man sich das antut. Ich muss das auch deutlich sagen, weil es ja nicht nur harte Entscheidungen für die Menschen gewesen sind, um die Menschen davor zu schützen, dass sie schwer erkranken. Wir wussten am Anfang wenig über die Erkrankung selber, über das Virus, wen erwischt es, wer ist derjenige, der Hauptbetroffener ist. Sind es unsere Kinder, sind es die Älteren? Das wussten wir alles nicht zu Beginn, um das nochmal deutlich zu sagen. Und als ich die ersten Bilder gesehen hatte von Bergamo, da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Wirklich, also ich war total schockiert und vielleicht auch erstmal einer gewissen Starre, wie geht man jetzt damit um? Die Entscheidung dort zu treffen, die wir im Übrigen immer als Kabinett getroffen haben, wo wir uns mit vielen Fachleuten umgeben haben, Fachleuten aus Sachsen, um das nochmal deutlich zu sagen, die uns aus allen Bereichen beraten haben. Wir haben mit den Ministerien eng zusammengearbeitet. Wir haben auch relativ schnell den Landtag einbezogen, die entsprechenden Ausschüsse, die damit befasst waren. Das waren harte und schwere Entscheidungen, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die, die entscheiden mussten, also auch für mich. Und insofern bin ich der festen Überzeugung, dass man eine Enquete-Kommission einsetzen sollte, um nochmal genau die Zeit ins Bild zu setzen und die Maßnahmen, die man dort getroffen hat. Wer hat welche Entscheidungen wann getroffen? Selbst wenn wir im Land Entscheidungen getroffen haben, gab es danach eine Ministerpräsidentenrunde, wir erinnern uns, die nochmal andere Entscheidungen getroffen haben. Oder eben auch ein Bundestag, der andere Entscheidungen getroffen hat. Und ich finde, dass das wichtig ist, um gut vorbereitet zu sein für neue Pandemien. Da wird es Fehler geben. Ich nenne mal ein Beispiel, was jeden auch noch plakativ im Auge ist, dass wir am Anfang mal gesagt haben, man darf die Spielplätze nicht nutzen. Das war zwar nur eine kurze Zeit, aber wir haben das gemacht, weil wir nicht wussten, ob die Kinder die Ersten sind, die dort schwer Betroffene sind. Oder auch die Entscheidung für Schulen und Kitas. Auch da will ich noch mal eine Zahl nennen. Wir haben in Sachsen von Landesebene ca. 100 Schulschließtage in 2,5 Jahren anordnen müssen. Es gibt andere Bundesländer, die sich bei dem Team Vorsicht immer etabliert haben, die gesagt, die haben zum Teil 170 Schulschließtage. Also wir sind sehr vorsichtig mit den Entscheidungen umgegangen. Und ich glaube, Sie haben vorhin das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt angesprochen, dass es wichtig ist, dass wir diese Aufarbeitung machen, um auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zu stärken. Weil manche Meinung, die man heute hat, das begegnet mir natürlich auch, die ist sehr verhärtet und sehr festgelegt. Und deswegen gehört das Aufarbeiten dieser Zeit nochmal dazu. Der Unterschied zu dem, was eine AfD will und auch was eine Sarah Wagenknecht will, die hier nie war. Wir haben nämlich in Sachsen die höchste Anzahl von verstorbenen Menschen an und mit Corona nämlich über 17.000, die einen Untersuchungsausschuss wollen. Die wollen eine Abrechnung. Die wollen nicht eine Aufklärung, die wollen eine Abrechnung. Und das halte ich persönlich für die Menschen, die entschieden haben, und da geht es nicht um mich, wirklich für den falschen Weg. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Auch in der anderen Sache, die Sie angesprochen haben, habe ich mich selbstverständlich einem Untersuchungsausschuss gestellt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, aufzuarbeiten, aufzuklären. Das kann man für richtig empfinden, das kann man für falsch empfinden. Da wäre ich auch eine Meinung der AfD nicht verändern. Aber ich weiß, dass gerade in der Zeit, wo viele Geflüchtete nach Sachsen gekommen sind, es wichtig war, das zu tun, was die Kommunen gebraucht haben. Ich erinnere mich an die Gemeinde Böhlen, um eine Stadt zu nennen, die damals an einem Abend die Bürgermeisterin mich angerufen hat, gesagt, du, bei mir stehen jetzt 200 Flüchtlinge vor einem leeren Hotel. Hätte ich dort sagen müssen, Pech gehabt, sieh zu, wie du klarkommst. Das habe ich natürlich nicht. Und das ist auch das, was man von Politikern erwartet, dass sie helfen, dort, wo Hilfe notwendig ist und vor allen Dingen in Krisenzeiten. Das hinterher immer zu diffamieren und immer wieder die anzuklagen, regelrecht anzuklagen, die das dort gemacht haben, weil es die Notwendigkeiten gab. Das hat was mit Vertrauen und das hat was mit Vertrauen in unterschiedlichste politische Ebenen zu tun. Und das will ich auch nochmal deutlich sagen, das hat was auch mit Destabilisierung von demokratischen Prozessen zu tun.
Indem dieses Vertrauen unterminiert wird?
Selbstverständlich. Indem Dinge kolportiert werden, die so nie gewesen sind, die man falsch darstellt, die man alleine kommuniziert, ohne sie in den Kontext zu stellen. Und genau das passiert. Ich habe vor wenigen Tagen, lassen Sie mich das noch sagen, 5 Bürgermeisterinnen vor mir und Bürgermeister vor mir sitzen gehabt, die mir genau geschildert haben, wie das funktioniert. Da stelle ich eben an den Bürgermeister den Antrag, eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu machen. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde klingt, als wenn man da ein Schreiben zurückschickt, erledigt. Nee, die haben teilweise 20 Jahre rückwirkend tatsächlich in ihren Archiven suchen müssen, wie was entstanden ist. Das heißt, eine ganze Verwaltung wird dort lahmgelegt. Und das kennen wir auch in unserem Bereich. Ein Untersuchungsausschuss ist eine unheimlich aufwendige Arbeit, die man dort zu leisten hat. Man legt dort Verwaltungen eben auch lahm. Und für mich ist das nicht nur, dass man rechtsmäßige Möglichkeiten nutzt, sondern für mich ist das Missbrauch von Recht. Und das ist genau der Unterschied, über den wir sprechen müssen. Und da müssen wir uns auch als Land Gedanken machen, wie wir da in Zukunft besser gewappnet sind.
Mhm. Allerdings muss man sagen, ist es das Minderheitenrecht einer Partei schon immer gewesen, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Das per se ist jetzt, kann man vielleicht nicht als Missbrauch von Recht, hätten Sie dem vielleicht selber vorbeugen müssen, indem Sie eine Enquetekommission gleich eingerichtet hätten zum Thema Corona. In Brandenburg, glaube ich, gab es ja beispielsweise eine Aufarbeitung.
In Brandenburg gab es, glaube ich, auch einen Untersuchungsausschuss. In Sachsen-Anhalt gibt es eine Regierungskommission. Ich glaube, das hätte die AfD in Sachsen nicht
davon abgehalten,
sowas zu tun. Wird es auch in Zukunft
aber
nicht.
Aber wäre es vielleicht ein Zeichen an die Bevölkerung gewesen?
Also ich
warum hat man es nicht gemacht?
Weil eine Enquetekommission Zeit braucht. Die braucht eine gewisse Zeit, um diese ganzen Unterlagen wieder aufzuarbeiten. Das ist auch viel Arbeit, so ganz nebenbei. Das heißt ja nicht, dass da Verwaltung nichts tun müssen. Und insofern möchte ich die Zeit gerne haben. Und deswegen sollte die zu Beginn der neuen Legislaturperiode aufgenommen werden. Denn Sie wissen, Corona ist 2 Jahre her. Das hätte für eine Enquetekommission nicht gereicht. Aber dass
apropos
wir sie
Zeit
machen müssen, das steht für mich fest.
Wir haben keine mehr. Deswegen lassen wir die ergänzenden Sätze jetzt heute mal weg.
Unbedingt, jawohl. Vielen Dank fürs Interview, Frau Köpping.
Ja, das nächste Spitzenkandidateninterview gibt's dann am Mittwoch. Und zwar, wir verabschieden uns. Wir sehen uns heute Abend nochmal in der Wahlarena wieder.
Gerne. Vielen Dank.
Landtagswahl in Sachsen mit dem Sachsenradio. Stressiger Tag? Mit den Podcasts von MDR Sachsen kommen Sie ganz einfach auf andere Gedanken. Der Sonntagsbrunch, der Waldbrand, exquisit, Elefant, Tiger und Co. Aufgefallen, Mensch, Nachbar. Jederzeit die besten Podcasts aus Sachsen bei mdrsachsenradio.de, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.